Willkommen zur urbanen Spinnstube aus Berlin, der Strick- und Spinn-Podcast. Ihr hört die Episode Nummer 11, nicht kommerzielle Landwirtschaft. Es gibt heute was zum Stricken, was zum Spinnen, etwas urbane Selbstversorgung und was ich gerade toll finde, also so gut, eigentlich so wie immer. Dann geht es gleich mal los mit dem Stricken. Und zwar habe ich was fertig gekriegt, juhu, den Earth and Sky Shawl. Das war so ein Mystery Knit Along von Stephen West. Ist ein total schönes, einfaches, glatt rechts, kraus rechts kombiniertes Projekt. Ist fertig geworden und ich habe es auch diesmal gleich gespannt, also nicht lange getrödelt, sondern das sofort zum Spannen raufgezogen, ins Wasser gelegen, gewaschen, gespannt, über Nacht trocknen lassen und jetzt kann ich den schon anziehen und wollte heute Fotos davon machen, aber das fürchte ich wird nichts mehr, weil es ja so schnell dunkel wird und es ist jetzt schon ja, kurz nach Mittag. Wenn ich hier fertig bin mit dem Podcasten und dem Rumschneiden, ist es wahrscheinlich dunkel. Ich weiß ja nicht, ob euch das auch so geht, aber für mich sind Ravelry-Projekte erst dann komplett fertig, wenn sie in meiner Datenbank dort stehen und fotografiert sind. Also davor stelle ich diesen Regler bei Ravelry in den eigenen Projekten oft auf 100% ein, also dass ich es schon fertig gestrickt habe, aber ich stelle den Projektstatus noch nicht von Work in Progress auf Finished Project um. Ja, das ist jetzt alles so ein bisschen chinesisch für die Leute, die nicht bei Ravelry sind, aber ich denke, die meisten sind's und es lohnt sich echt, also es ist echt eine super ressourcenreiche Datenbank, die es da gibt. Nachdem ich fertig war mit dem Earth and Sky Shawl, hatte ich von der Sockenwolle, die ich benutzt habe, es sind drei verschiedene Farben, schon noch einiges übrig. Und dann hatte ich gleich direkt Lust auf so ein Stashbuster-Projekt, also für so Resteverwertung. Und da ich ja mal so Resteverwertungs-Endpaper mit gestrickt hatte, das sind so fingerlose Stulpen, also fingerlose Fäustlinge quasi. Und die total schön geworden sind, die ich aber geschafft habe zu verlieren in meiner Dummheit, musste ich mir jetzt nochmal welche anschlagen. Und meine ersten Endpaper-Mits hatten bei Ravelry schon 131 Herzen, habe ich letztens geguckt. Also total viele Leute haben die geherzt. Sind ja auch total schön geworden, war ich ja total zufrieden mit. Aber halt, ja, verloren und es darf doch echt nicht wahr sein. Ja, und da hängt jetzt natürlich die Messlatte sehr hoch, wenn die 131 Herzen hatten und jetzt habe ich eben versucht, nochmal mit Garnresten, also habe ich jedenfalls versucht, nochmal mit Garnresten so eine Farbkombination hinzubekommen, die wieder ähnlich reizvoll ist wie bei den ersten Endpaper-Mits, die ich gestrickt habe. Und bei den ersten Endpaper-Mits war halt auch das Problem, fand zumindest ich, dass die Farbkombination so verwegen war. Also da war zum Beispiel halt so selbstmusterndes Garn kombiniert mit selbstmusterndem Garn und dann halt so ein Fair-Isle-Muster, so ein Farbmuster rüber damit gestrickt. Also das war total wild von den Farben, aber man sah halt das Muster überhaupt nicht. Und dann war ich eigentlich nicht so zufrieden damit. Das Endergebnis sah zwar super aus, aber man sah halt wirklich das Muster nicht. Und jetzt wollte ich halt wieder ein super buntes Endergebnis haben, aber man sollte das Einstrickmuster schon noch besser sehen als bei dem ersten Versuch. Und bis jetzt gelingt mir das ganz gut. Also mir gefallen die Farben sehr gut. Und man sieht auch das Muster besser wie bei den ersten. Bin ich zufrieden. Ja, und dann habe ich halt wieder meine Dose mit den Sockenwollresten rausgeholt, um diese Endpaper mit zu stricken. Und da fiel mir ein, dass ich mir nie so schlüssig bin, wie ich bei meiner Ravelry Stash Datenbank mit meinen Resten umgehe. Also ich bin zum Beispiel ganz angetan von der Funktion, dass man sein gestashtes Garn für die Projekte sozusagen, also für seine angelegten Projektdateien benutzen kann und dann halt eingeben kann, wie viel man davon benutzt hat. Ich mache das so, indem ich einen Knäuel abwiege hinterher und dann sehe ich ja, wie viel davon noch übrig ist. Wenn es zum Beispiel vorher 100 Gramm waren und hinterher nur noch 60 Gramm sind, dann weiß ich auch, wie viel Meter ich gebraucht habe für das Projekt. Das ist total praktisch, weil dann, wenn man mal selber spinnt zum Beispiel und weiß, wie viel Meter Garn man hat, dann kann man herausfinden, was man daraus stricken kann, für wie viel es reicht, wenn man dann schon so Erfahrungswerte gesammelt hat. Also mache ich das auch so, dass ich zum Beispiel für Socken abwiege, wie viel übrig ist und dann eintrage, wie viel Garn ich tatsächlich verbraucht habe. Und dadurch habe ich im Stash immer so Mengen von 0,1 Knäuel Sockenwolle oder so. Und diese 0,1 Knäuels, die liegen dann in meinem Reste-Eimer rum. Und eigentlich ist das Garn verbraucht bis auf ein Zehntel oder so, bis auf so ein furzkleines Knäuel. Und es müllt aber immer noch meine Stash-Seite zu. Also ich würde dieses Garn auf meiner Stash-Datenbank gerne als verbraucht gekennzeichnen, aber es ist halt noch dieser kleine Rest da. Ja, und dann, wenn ich es zum Beispiel als verbraucht kennzeichnen kann, dann verschwindet es aus dem Dropdown-Menü, wo man dann Garn für seine Projekte wählen kann. Also wenn ich ein Resteprojekt stricke, dann kann ich dieses Garn, was ich als verbraucht markiert habe, nicht mehr wählen. Naja, also frage ich mich, soll ich es jetzt erst als verbraucht markieren, wenn wirklich auch das letzte Knüppelchen weg ist, oder soll ich es erst als verbraucht oder soll ich es schon vorher als verbraucht markieren und für meine Resteprojekte dann halt mich gar nicht mehr drum scheren und einfach nur als Garn Reste reinschreiben und nicht so eine ewig lange Liste von, was ich für Garn benutzt habe, und da kommen dann eine Liste von 15 so kleinen Resteknüppelchen. Da weiß ich halt noch nicht, was da besser ist. Also ich bin ja echt für Ordnung auf meiner Stash-Seite und deswegen markiere ich Sachen als verbraucht, auch wenn noch irgendwie 10 Gramm übrig sind. Ja, und dann ist es eben so. Strick, Strick. Ja. Ja, zum Beispiel hatte ich mal so eine, ach was, jetzt habe ich hier Scheiß gestrickt. Ich stricke gerade die Endpaper-Mits und das Einstrickmuster ist zwar total leicht, also man kann sich das super gut merken, aber offensichtlich bin ich damit trotzdem überfordert beim Podcasten. Okay, also gut. Jetzt bin ich aber fertig mit den Endpaper-Mits und dem Stash-Problem und stricke jetzt und erzähle von dem nächsten, was ich hier auf meiner Liste zu stehen habe. Und das sind die virtuellen Warenkörbe. Ach ja, genau, ich hatte letztes Mal erzählt, dass ich um meine Kaufrauschgelüste während meiner Wolldiät zu befriedigen, manchmal einfach virtuell einkaufe, das heißt, ich mache mir einen Warenkorb voll, genieße die schönen Garne und dann kaufe ich sie aber nicht, sondern mache mir vielleicht ein Erinnerungsfoto von dem Warenkorb und gehe dann wieder weg. Und es haben, glaube ich, drei Leute gesagt, dass sie dachten, sie wer würden das als einziges machen. Aber ich glaube, das machen ganz viele von uns. Vielleicht nicht direkt mit Foto, aber ich glaube, total viele gehen gerne rein virtuell einkaufen und kaufen es dann nicht wirklich. Ja, dann kommen wir schon zum Thema Spinnen und dann dachte ich rede mal von was Praktischem, nämlich von dem Selbstbau von Spindeln. Als ich angefangen habe zu spinnen auf Spindeln, habe ich nicht so gewusst, was ich mir für eine Spindel kaufen soll am Anfang. Also die billigen Anfängerspindeln kosteten dann schon so an die 10 Euro. Und dann, da ich halt dann auch nicht wusste, ob die dann gut sind und man liest ja auch viel bei Ravelry, dass solche Anfängerspindeln eventuell gar nicht so gut sind, war es mir wirklich zu unsicher, also 10 Euro für so überhaupt, was weiß ich, auszugeben und habe mich dann entschlossen, zunächst selbst eine Spindel zu bauen. Die Teile gibt es im Baumarkt für recht günstiges Geld. Zum Beispiel kostet ein Spinnwürtel, das sind dann ursprünglich Spielzeug-Holzrädchen zum selber Bauen von, weiß ich nicht, Wegel-Holzspielzeug, Autos oder so. Jetzt habe ich wieder Mist gestrickt, macht aber nichts. Also diese Rädchen kosten 1,50 € oder so. Oder vielleicht 2 Euro, dann kann man dazu Rundhölzer bekommen. Sogenannte Rundhölzer, der kostet eins auch 1 Euro, dann sind wir vielleicht höchstens bei 2, 3 € pro Spindel und damit kann man sich schon eine tolle Spindel bauen. Und ich habe mir da am Anfang eine Fußspindel und eine Kopfspindel gebaut und finde eigentlich beide Bauformen ganz schön. Zum Bauen sind die Kopfspindeln schwieriger, weil sie oben einen Haken brauchen und die Fußspindeln brauchen halt eben keinen Haken. Und da braucht man im Prinzip nur die Scheibe auf das Rundholz zu packen und dann kann man eigentlich direkt loslegen. Beim Spindelbau gibt es ein kleines Problem, nämlich dass es diese Rundhölzer in 10 und 8 mm Stärke zum Beispiel gibt. Es gibt die auch in kleiner, also 6 mm gibt es auch, aber ich glaube, die sind dann zu schwächlich, also die verbiegen sich dann zu schnell. Dann habe ich 8 mm Hölzchen gekauft und die Löcher in den Scheiben sind leider zu klein. Also man kann da nicht sehen. Also man kann die Scheibe leider nicht direkt auf das Rundholz stecken, man muss dieses Loch also größer bohren. Und das ist jetzt mit einer normalen Haushaltsbohrmaschine schwierig, weil damit der Würtel direkt ganz, ganz gerade auf dem Schaft sitzt, müsste man eigentlich eine Standbohrmaschine haben, also immer eine Bohrmaschine, die direkt wirklich wo der Bohrer komplett rechtwinklig zum Würtel sitzt und wirklich lotrecht von oben rein in den Würtel rein bohrt. Und das habe ich dann auch gemacht, weil auf der Arbeit haben wir in der Werkstatt eine Standbohrmaschine und damit habe ich dann Würtel schön gerade durchbohrt. Dann das Holz drauf und dann fertig ist die Fußspindel. Für die Kopfspindel habe ich mir so kleine Messinghäkchen gekauft und die dann oben reingedreht. Da habe ich dann irgendwie ein bisschen, naja, da habe ich mir dann so einen ganz feinen Metallbohrer von 1,5 mm gekauft und habe damit vorgebohrt und dann da den Haken reingedreht. Das hat mir dann aber nicht so richtig gut gefallen und dann habe ich angefangen mit den mir selbst Haken zu biegen und da habe ich dann erstmal suchen müssen, was man da für Material nimmt und da bin ich drauf gekommen auf, ich glaube, 1,4 mm oder 1,6 mm Schweißdraht verkupfert und innen drinnen, glaube ich, Eisen. Der ist, hat für mich den Vorteil, dass er sich noch biegen lässt mit einer Juwelierzange, also mit diesen runden Zangenbacken. Dass er aber, wenn die Spindel runterhagelt, sich nicht so schnell verbiegt. Also der ist schon sehr stabil und man kann damit ordentlich große Haken biegen, die sehr, ja, die sich auf Zug nicht sofort verbiegen und die aber super justierbar sind. Dann habe ich diesen Schweißdraht genommen, habe mich mit meinem entsprechend genauso großen Metallbohrer oben in das 8 mm Rundholz ein Loch reingebohrt und dann habe ich den Schweißdraht mit in dieses Loch reingesenkt. Das hielt schon an sich, weil das dann schon sehr stramm sitzt. Und dann habe ich das noch mit Sekundenkleber in dem Loch fixiert und danach fing ich an, habe ich halt den mit der Zange entsprechend zu so einem Schwanenhalshaken gebogen. Und das mache ich jetzt immer so. Und ich komme mit dieser Methode auf wirklich super laufende Kopfspindeln, die sich nicht verstecken müssen vor sehr teuren handgedrechselten Spindeln. Muss ich wirklich sagen, die laufen, bin damit total zufrieden. Und das Geheimnis beim Bau von diesen Spindeln ist nicht nur, dass der Wirtel okay drauf sitzt und nicht so eiert, sondern der Faden, den man später spinnt, der muss im Schwerpunkt der Spindel hängen. Und das bedeutet, dass man den Haken noch tunen muss. Also man kann den Haken nicht genau mittig platzieren, sondern ein bisschen seitlich, sodass der Faden, wenn er durchgeführt wird, dann sitzt halt der Haken nicht mittig, aber dafür der Faden. Und das bedankt die Spindel einem mit einer wahnsinnigen Laufruhe und einer sehr, sehr guten Laufeigenschaft. Ich stricke hier schon wieder den größten Mist zusammen. Dann muss ich alles mal zurückstricken. Zu dem Spinnhaken-Tuning habe ich noch mal eine schöne Webseite gefunden, die auf Englisch allerdings ist. Die werde ich noch mal verlinken und da kann man das alles detailliert nachlesen, wie man genau den Spindelhaken hinbiegt, damit die Spindel richtig läuft. Also ich muss sagen, es hat sich total gelohnt, selbst das Spindelbauen zu lernen. Es ist nicht schwer und man kann, und diese guten Laufeigenschaften der Spindel, die kommen ganz oft durch das Haken-Tuning am Ende zustande. Es kann sogar der Wirtel etwas eierig drauf sitzen und die Spindel läuft trotzdem noch super. Man braucht sich nicht davor scheuen, selbst Spindeln zu bauen. Und ich würde sagen, diese Mittelklasse-Spindeln sind rausgeschmissenes Geld, wenn man selber bauen möchte. Also sagen wir mal, diese Ashford-Studentenspindel oder so, würde ich jetzt sagen. Also man kriegt eine bessere Spindel selber hin. Und wo dann das wieder interessant wird, es sind bei diesen Luxusspindeln aus Edelhölzern mit wunderschönen Maserungen, also die dann zwar sehr teuer sind, die dann aber wirklich auch kleine edle Schaustücke sind, die über den reinen Gebrauchsgegenstand Spindel weit hinausgehen. Also da zahlt man ja quasi schon auch das Schmückende. Also wenn man eine reine Gebrauchsspindel möchte, dann lohnt es sich selbst zu bauen. Was bei den Fußspindeln auch so ist, ist, dass die eher ins Zackeln geraten, also dass die weniger rund laufen wie die Kopfspindeln, aber dass es bei Fußspindeln nichts macht, weil dir dadurch, dass der Faden von oben kommt, also dass erstmal der Spindelschaft da ist und ganz oben der Faden befestigt ist. Wenn unten der Wirtel ein bisschen ausschlägt, das wirkt sich auf die Spinneigenschaften kaum aus. Also das merkt man oben, wenn man spinnt, nicht so störend. Und Fußspindeln gleichen sich durch ihre Bauform auch während des Spinns wieder aus. Also die hören dann irgendwann auch auf, rumzuwackeln. Ist jedenfalls so mein Eindruck. Und deswegen muss man bei Fußspindeln, wenn man selbst baut, auch nicht so peinlich darauf achten, dass der Wirtel total ausgewogen ist und auch total gerade sitzt, weil es eben da nicht so schlimm ist. Ich habe in dem Buch Respect the Spindle von Abby Frankemont gelesen, dass zum Beispiel in Peru die ganzen Spindeln so selbst gebaut werden mit einfach einem Stock und einer Holzscheibe. Und die Peruanerinnen, die spinnen ja wunderbar feines Garn und zwar auch unglaublich schnell auf diesen groben, zusammengezimmerten Fußspindeln Eigenbau. Also es kommt dann schon auch sehr drauf an, auf das Können der Spinnerin und gerade deswegen ist die Fußspindel auch für Anfänger interessant, weil sie halt viele Fehler auch verzeiht. So, ja, also ich hoffe mal, wer bis jetzt Angst hatte, die Spindeln selbst zu bauen, dass ich diese Bedenken nehmen konnte und ihr probiert es einfach aus. Ich verlinke euch dann auch noch Anleitungen zum Selbstbau von Spindeln in meinem Blog. Dessen Adresse ist distel.today.net und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Dann kommen wir schon zur urbanen Selbstversorgung und da wollte ich drüber reden, über die nicht kommerzielle Landwirtschaft. Das ist so ein Projekt, was im Umland von Berlin stattfindet. Und zwar haben da Leute, also hat eine Gruppe von Leuten vor 4, 5 Jahren schon angefangen, so einen Bauernhof zu bewirtschaften, der ihnen irgendwie zur Verfügung gestellt wurde, um sich darauf auszuprobieren. Und ihnen wurde dann auch von anderen Landprojekten ein bisschen mit Know-how und so weiter geholfen. Und die wollen praktisch Landwirtschaft machen und das sollte aber eben nicht kommerziell sein. Sie wollen ihre Produkte nicht verkaufen und auch nicht verschenken, sondern es sollen irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen entstehen durch diese Landwirtschaft und durch das Weitergeben der Erzeugnisse. Die haben angefangen mit Kartoffeln und das wird auch immer beliebter. Und sie bauen auch immer mehr an. Zur Kartoffelernte kommen dann aus Berlin ganz viele Leute und helfen. Und die bekommen dann dafür auch was von der Kartoffelernte ab. Und die haben auch angefangen mit Getreideanbau und mit Brotbacken. Und auch das Brot wird irgendwie im Unterstützerkreis verteilt, also nicht verschenkt, aber auch nicht verkauft. Und ich habe dazu jetzt nicht so richtig eine Meinung zu der nicht kommerziellen Landwirtschaft. Ich denke, das ist nicht so richtig tragend in unserem System, wo praktisch der Austausch zwischen Menschen wirklich durch das Geld geregelt ist. Und ich denke, dass es eine schöne Idee ist, das ohne Geld zu regeln, ohne also praktisch immer den Gegenwert gegeneinander aufzuwiegen. Aber ich denke halt einfach, dass wir dafür eigentlich noch nicht so richtig reif sind. Das klingt jetzt total blöd. Ich glaube, das sagen total viele Leute zu utopischen Projekten. Ne? Die Welt ist aber noch nicht reif dafür. Aber anscheinend macht es den Leuten Spaß und funktioniert. Und das ist ja auch die Hauptsache. Vielleicht ist die Welt ja doch ein bisschen reif dafür. Und von dieser nicht kommerziellen Landwirtschaft ab komme ich mal zum Thema CSA. Das ist was man auf amerikanischen Podcasts total oft hört, weil es total im Trend liegt. Und das nennt sich Community Shared Agriculture. Also ja, gemeinschaftlich geteilte Landwirtschaft. Und das ist so, dass man einen Anteil an einem Bauernhof kauft im Prinzip und bekommt davon was von der Ernte ab. Also das heißt, man kauft nicht die Ware, sondern man beteiligt sich finanziell an dem Bauernhof und bekommt, und das ist was anderes. Also wenn jetzt zum Beispiel der Ernteausfall kommen würde, dann hätte man sich halt auch umsonst beteiligt. Und wenn die Ernte gut ist, dann bekommt man halt auch viel. Es gibt in Berlin auch derartige Projekte und diese Community Shared Agriculture. Da geht es halt auch darum, dass man tatsächlich auch aufs Land geht und auch mal auf dem Bauernhof, an dem man sich beteiligt hat, mithilft. Und diese ganzen Projekte, also sowohl die nicht kommerzielle Landwirtschaft als auch die kommerzielle CSA-Landwirtschaft, finde ich eine tolle Sache, weil in der Großstadt lebende Menschen dadurch eine Verbindung bekommen können zum Land und wie das da eigentlich läuft. Also, dass man dazu sozusagen eine persönliche Verbindung zu den Produkten, die man danach isst, bekommt. Ja, die nächste Stufe wäre dann die sogenannte Biokiste. Ich persönlich wollte sowas, würde eigentlich lieber CSA machen, aber ich habe mich da jetzt noch nicht so direkt schlau gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob es in meinem Bezirk sozusagen so eine CSA gibt. Ich weiß, dass es im Nachbarbezirk eine gibt. Da könnte ich mich mal mit beteiligen vielleicht. Aber wenn man das nicht macht, dann kann man sich eine Bio-Kiste bestellen. Da kriegt man dann einmal die Woche eine Kiste mit Bio-Gemüse und das kann auch regional sein und das kann man dann eben verkochen. Das ist halt toll für Leute, die sich sonst nicht zum Kochen aufgerafft kriegen oder für Leute, denen es sonst so anstrengend ist, regionale Produkte immer raussuchen zu müssen oder auf die Saison zu achten, weil die sind ja dann nicht nur regional, sondern auch saisonal. Dadurch, dass es eben auch von der Region kommt, kriegt man natürlich nur das, was in der Region gerade reif ist, in der Biokiste. Der Nachteil ist eben, dass man nicht die Erzeuger direkt auch kennenlernt und sich daran eben nicht so greifbar beteiligt wie an der CSA. Ja, also das war dann eigentlich schon das Thema. CSA, nicht kommerzielle Landwirtschaft, Biokiste. Und ja, vielleicht nehme ich mal meinen eigenen Podcast zum Anlass und versuche da auch mal endlich in die Pötte zu kommen und wenigstens eine Biokiste zu bestellen. So, dann kommen wir dazu, was ich gerade toll finde. Und das ist auch etwas Strick-related, also es mit Strickbezug. Und zwar habe ich im Netz nach kostenlosen Schnittmustern um sich Strickprojektbeutel zu nähen, gesucht. Ich hatte schon einen für Sockenprojekte, also so einen kleinen. Der Nachteil davon ist, dass er mit Reißverschluss zu schließen ist. Und da klemmt sich halt echt dauernd der Sockenfaden oder irgendein Garn oder so in den Reißverschluss ein und man kann lernen, sich das ein bisschen vorsichtiger zu öffnen und zu schließen und dann passiert es nicht dauernd, aber es nervt halt trotzdem. Und dann habe ich mal das Internet durchgraben und habe dann bei dem Blog Steffis Hobbyatelier habe ich einen Projektbeutel gefunden, der sah von den dortigen Fotos für mich jetzt nicht so attraktiv aus, aber er ist wirklich super toll. Ich habe den jetzt einmal genäht und ich bin total begeistert. Also in der Größe, den Steffi auf ihrem Blog hat, ist der für ein Lace-Tuch total super. Also das Ideale, also für den Earth and Sky ist der genial gewesen. Und man kann den aber auch größer oder kleiner nähen. Man muss dann halt einfach die Maße ein bisschen anpassen. Und dann kann man sich den auch für Pullover machen oder für Sockenprojekte. Und ich habe mein ideales Muster für den Projektbeutel gefunden. Ich bin total hingerissen davon. Genial. Und also auf diesem Weg muss ich auch mich ganz doll bedanken bei Steffi und überhaupt allen, die kostenlose Muster zur Verfügung stellen für die Allgemeinheit. Das ist super. Ihr seid toll. Und gerade was so Beutel- und Taschennähen angeht, in dreidimensional mit Futter, da bin ich überfordert, wenn ich das selber mir ausdenken soll. Also da bin ich total glücklich, wenn ich mich an einer Anleitung entlanghangeln kann. Und die befolge ich dann auch total streng, sklavisch. Und dann wird es auch eine schöne Tasche und nicht irgend so ein zusammengefriemelten, unförmiger Misthaufen. Ja, super Projektbeutel werde ich in den Shownotes verlinken. Ja, und damit sind wir heute schon wieder zu Ende. Etwas kürzer die Folge. Eigentlich wollte ich ja nur eine halbe Stunde machen. Da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem heutigen, mit der heutigen Folgenlänge. Ja. Ich bedanke mich bei euch ganz doll für das Feedback von zur letzten Folge und das ist wirklich für mich, wenn ich podcaste, ist es total wichtig, dass das eben Feedback kommt, weil ich sonst das Gefühl habe, so richtig in so naja, in, einfach in den leeren Raum rein zu podcasten und das ist eben, man bleibt echt dabei und hat auch Spaß dran, wenn Kommentare kommen und Feedback kommt. Und ja, vielen Dank dafür. Und wenn ihr mir Kommentare hinterlassen wollt, könnt ihr mich erreichen über meinen Blog unter distel.today.net. Twoday ist Today geschrieben. Ansonsten kann man sich's denken. Dann könnt ihr mich auch per E-Mail erreichen unter distel@spiritvoices.de oder bei Ravelry. Mein Benutzername dort ist Distelfliege und dort gibt es auch die Gruppe Podcasting auf Deutsch, wo man super Kommentare hinterlassen kann, weil da habe ich meinen eigenen Spinnstuben-Thread. Ja. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche, eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Bis zum nächsten Mal.